NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. April 1970. Die Firma Grünenthal zahlt 100 Millionen D-Mark an Kontergan-Opfer.
Jedes einzelne Elternpaar ist nun aufgerufen zu entscheiden, ob es dieses großzügige Angebot annehmen will. Ich kann mir keine verantwortungsbewusste Mutter und keinen verantwortungsbewussten Vater, die auf das Wohl ihres Kindes bedacht sind, vorstellen, die hierzu Nein sagen und auf diese Weise nicht nur eine wirksame Hilfe für das eigene Kind, sondern zugleich für die Gesamtheit aller Kontergan-Kinder gefährden.
Für Bundesjustizminister Gerhard Jahn ist es 1970 ein großzügiges Angebot. Kontergan-Opfer Monika Eisenberg sieht das heute anders.
Unsere Eltern hat man damals in dieser Ohnmacht, in dieser unglaublichen, monströsen Ohnmacht im Grunde genommen über den Tisch gezogen.
Rückblick. Am 1. Oktober 1957 brachte die Firma Grünenthal aus Stolberg bei Aachen ihr neues Schlafmittel Kontergan auf den Markt.
Dieses gefahrlose Medikament belastet den Leberstoffwechsel nicht, beeinflusst weder den Blutdruck noch den Kreislauf und wird auch von empfindlichen Patienten gut vertragen. Schlaf und Ruhe, Kontergan.
Ich war damals sehr nervös, konnte nicht mehr schlafen und ich weiß noch, die Apotheke sehe ich noch. Mein Mann ging rein und kam wieder raus und sagte, das wird sehr empfohlen.
Und da habe ich einen Abend eine Tablette genommen. Nur einen Abend und das war's.
Schlaf und Ruhe, Kontergan.
Die Folgen für das Kind spürten viele Mütter noch während der Schwangerschaft.
Wenn es nachher größer wird und sich wendet, dann spürt man sehr deutlich Knie und Füßchen und sowas. Ich konnte Füßchen fühlen nachher, aber ich konnte nie Arme fühlen.
Und ungefähr 4 Wochen vorher war ich beunruhigt, weil ich gar nicht mehr Bewegungen gespürt habe.
Die Geburt machte deutlich, warum.
Mein kleiner Sohn Uwe ist ein zartes, kleines Kerlchen, das ohne Arme auf die Welt gekommen ist und auch keine Händchen hat. Er hat auch keine Ohren.
Und ich weiß noch, da habe ich zu ihr gesagt, ach, das arme Dingle. Das arme Ding, nicht wegen uns, Entschuldigung, sondern weil ich mir vorgestellt habe, die kann nicht rennen. Für mich war ein Mensch, der sich bewegen kann, ein glücklicher Mensch. Nicht ein schneller, sondern ein glücklicher Mensch.
Etwa 10.000 Kinder wurden weltweit bis 1961 mit schweren Schäden an Gliedmaßen und Organen geboren, allein 5.000 in Deutschland. Etwa die Hälfte von ihnen starb bereits in den ersten Monaten.
Ein Kind geboren, um irgendwo gleich wieder zu sterben. So nach dem Prinzip, wie ein Arzt das zu einer anderen Mutter gesagt hat. Vergessen Sie es einfach, machen Sie sich ein Neues, hat er buchstäblich gesagt.
Wie ich darüber mit meinem Arzt sprach, sagte er, wenn Sie was machen wollen, dann gehen Sie nachts ins Säuglingszimmer und drücken dem Kind ein Kissen aufs Gesicht.
Ärzte und Eltern waren schockiert und überfordert. Die Ursache für die schweren Behinderungen kannte keiner.
Die einen sagten, das kommt, weil ihr Mann amputiert ist oder weil wir im Zoo waren am Tag davor und ja, sowas. Nein, wir wussten wirklich nichts und das war das Quälendste. Und das ging ja über Monate nicht.
Ich habe dann versucht, Kontakt mit einem Wissenschaftler zu bekommen, der bereit war, sich in dieses Thema zu verbeißen. Ich wusste, dass es also nicht einfach sein würde und bin dann auf Herrn Professor Lenz gestoßen und habe dann mich mit ihm getroffen.
Professor Widukind Lenz war Humangenetiker in Hamburg. Sein Forschungsschwerpunkt waren Missbildungen bei Neugeborenen.
Ich war überzeugt, es müsste etwas sein, was aufgenommen wird, entweder mit der Nahrung oder mit Getränken als Zusatz oder als Verunreinigung oder als Medikament. Und da, in diesem Sinne haben wir weitergefragt. Und in dem Moment, wo wir konsequenter wurden, die Familien aufgesucht haben, die Medikamente in den Medikamentsschränkchen uns haben vorzeigen lassen, die Ärzte angeschrieben haben wegen Rezepte, die Kassen gebeten haben, alte Rezepte heraussuchen zu lassen. Da wurden die Verdachtsmomente gegen Kontergan im November schließlich sehr dicht.
Wir stehen am Ufer und mancher von uns sieht bedauernd eine Stille, die für ihn jenseits des Erreichbaren liegt. Ruhe und Schlaf zu fördern vermag Kontergan.
Und der Verdacht hatte sich dann binnen einer Woche so erhärtet, dass ich Herrn Dr. Mückter von Chemie Grünenthal angerufen habe, um ihm meinen Verdacht mitzuteilen.
Professor Lenz forderte die Pharmafirma auf, Contergan umgehend aus dem Handel zu nehmen. Aber Chemie Grünenthal lehnte ab. Firmensyndikus Herbert Wartensleben begründete.
Da das Contergan eindeutig nicht toxisch war, es war der Traum der Toxikologen, weil es ein wirksames Schlafmittel war, mit dem man sich nicht umbringen konnte.
Außerdem war Contergan ein echter Kassenschlager. Allein in Deutschland wurden monatlich rund 20 Millionen Pillen verkauft. Das entsprach einem Marktanteil von 20%. Darauf wollte Grünenthal nicht verzichten. Obwohl es schon 1958 in Deutschland und Australien zu einer ungewöhnlichen Häufung von Missbildungen bei Neugeborenen gekommen war. Und obwohl ein Jahr später ein Düsseldorfer Neurologe fragte, ob Thalidomid, der Hauptwirkstoff von Contergan, Schäden des peripheren Nervensystems verursachen könne. Die Chemiefirma blieb dabei. Contergan sei ungefährlich, schließlich habe man das getestet, versicherte Grünenthal-Sprecher Dr. von Schrader.
Ja, das Präparat war am Anfang aufgrund seiner Ungiftigkeit im Tierexperiment rezeptfrei gewesen. Und es haben sich in den ersten Jahren auch keinerlei Nebenwirkungen gezeigt. Als jedoch eine langfristige Einnahme des Präparats, den man schon als einen Missbrauch bald bezeichnen kann, denn wenn ein Patient 3 oder 6 Monate ein solches Präparat nimmt, ist das sehr langfristig. Man hat also nach dieser Zeit Nebenwirkungen gesehen und nachdem das bekannt wurde, ist das Mittel unter die Rezeptpflicht gestellt worden.
So hielt Grünenthal an seinem Contergan fest. Erst als Ende 1961 eine Zeitung über den Verdacht von Dr. Lenz berichtete, wurde es vom Markt genommen. Da waren die betroffenen Kinder rund 2 Jahre alt. Viele von ihnen konnten nicht hören, nicht sehen oder nicht laufen.
Dann später ist sie im Garten auf ihrem Gesäß rumgewackelt, hat ihre Puppe im Mund spazieren tragen oder in der einen Hand und ist auf Reisen gegangen.
Lustig war sie wirklich, doch, muss ich sagen. Bis sie dann erkannt hat, als ihr Bruder dann laufen gelernt hat, dass sie das nicht kann. Und da war sie dann schon sehr traurig. Das war schwer, das einem Kind klarzumachen.
Die meisten der sogenannten Contergan-Kinder verbrachten einen Großteil ihrer ersten Lebensjahre in Arztpraxen und Krankenhäusern.
Von den 138 OPs, die ich gehabt habe, sind also mit Sicherheit 80% von den Folgen der Behinderung. Zum Großteil sagen die Orthopäden, aufgrund der Fehlhaltung ist es notwendig, immer mal wieder operiert zu werden.
Wenn das nicht half, sollten sperrige Prothesen aus Metall und Leder die fehlenden Arme und Beine ersetzen.
Früher hat man immer so darauf geachtet, dass wir möglichst normal in Gänsefüßchen aussehen. Und für mich waren die Prothesen eigentlich immer nur eine Quälerei, weil ich nicht alleine zurechtkam.
Und deshalb haben wir davon abgesehen, weil ihr erstens sehr viel mit den Füßen gemacht hat, sehr viel mit dem Mund gemacht hat und auch mit seinen Armen. Und die sollten ja auch nicht lahmgelegt, sondern trainiert werden.
Schnell war klar, dass die Kinder zwar Körper, aber nicht geistig behindert waren.
Es war ja so, dass bei Contergan-Geschädigten es irgendwann mal klar war, wir hätten tatsächlich auch Chancen, ein einigermaßen vermeintlich normales Leben zu führen.
Damit dieses Leben zumindest finanziell etwas leichter würde, erstattete der selbst betroffene Vater Karl Hermann Schulte-Hillen 1962 Strafanzeige gegen den Contergan-Hersteller Chemie Grünenthal. Doch erst 5 Jahre später, im Mai 1967, begann der Prozess.
Der Saal des Casinos in Alsdorf, Schauplatz für das Tribunal ab heute. Noch nie gab es einen solchen Rahmen für richterliche Tätigkeit. Rund 150 Journalisten aus der ganzen Welt, Kameras aus Deutschland, aus USA, England, Italien, fremdländische Gesichter. Die Welt sieht nach Alsdorf und will wissen, was von heute an hier geschieht. Die Anklage, fahrlässige Körperverletzung, vorsätzliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz.
Die Angeklagten, Dr. Heinrich Wirz, Chef der Firma Chemie Grünenthal und 8 seiner Mitarbeiter. 3 Staatsanwälte und 18 Verteidiger kämpften um ihre Ziele. 120 Zeugen wurden vernommen und 60 Gutachter gehört. Hinter den Kulissen wurde versucht, eine außergerichtliche Einigung zu erreichen zwischen Hersteller und Eltern.
Dass sie eine Entschädigung kriegen, diese Kinder. Das war ja die Hintergrundgespräche. Nämlich sonst hätte man vielleicht noch mal 10, 15 Jahre protestiert. Die Betroffenen wären dann 30 gewesen und hätten nichts davon gehabt.
Diskutiert wurde zunächst eine Entschädigungssumme von 1,5 Milliarden D-Mark. Doch es kam anders. Auch auf Druck der Politik einigten sich die Anwälte der Eltern und das Pharmaunternehmen auf einen Vergleich. Am 10. April 1970 verpflichtete sich Grünenthal, den Opfern ihres Schlafmittels Contergan 100 Millionen D-Mark zu zahlen. Eine großzügige Summe? Nein, sagt der Historiker Tobias Arndt.
Die 100 Millionen D-Mark Schadenersatz für die Kinder konnten natürlich zusätzlich auch noch steuerlich geltend gemacht werden. Hierzu gibt es ein Gutachten des Bundesjustizministeriums und da kommt dieses Gutachten zu dem Ergebnis, dass Grünenthal netto tatsächlich nur 29,4 oder im schlimmsten Fall 35,24 Millionen D-Mark hat zahlen müssen. Der Rest war Steuerersparnis.
Und für Grünenthal kam es noch besser. Im Gegenzug zu den Entschädigungszahlungen wurde der Prozess im Dezember 1970 eingestellt, ohne Schuldspruch. Oberstaatsanwalt Josef Havertz.
In dem Abschlussbeschluss hat das Gericht ausdrücklich die zuvor immer wieder von dem Herstellerwerk bestrittene Ursächlichkeit der Contergan-Einnahme während der Schwangerschaft für die schrecklichen Missbildungen festgestellt. Das vorliegende strafrechtliche Verschulden der einzelnen Angeklagten aber als gering gewertet.
Die 100 Millionen D-Mark wurden in eine Stiftung eingezahlt. Nur so konnte verhindert werden, dass die Grünenthal-Zahlungen an die betroffenen Kinder auf die ihnen zustehenden Sozialleistungen des Staates angerechnet werden. Die Bundesregierung legte noch einmal die gleiche Summe drauf. Jetzt waren es 200 Millionen Mark für die Contergan-Geschädigten. Noch immer keine großzügige Summe, meint Andreas Mayer vom Bund Contergan-Geschädigter und Grünenthal-Opfer.
Und hat aber dafür eine Bestimmung bekommen in diesem Stiftungsgesetz, die uns heute die Möglichkeit nimmt, gegen Grünenthal nochmal gerichtlich vorzugehen wegen der Folgeschäden, die heute noch viel aktueller sind als die Ursprungsschäden selbst.
Ab 1972 zahlte die Stiftung für jedes der noch lebenden 2700 Contergan-Opfer in Deutschland eine einmalige Summe von maximal 25.000 und eine monatliche Rente von höchstens 450 D-Mark.
Das ist nicht die Welt, davon können sie weder leben noch sterben, das ist auch klar. Man muss es halt so als eine Art Schmerzensgeld sehen.
Wie Elke Klink gelang es vielen der sogenannten Contergan-Kinder, trotz zum Teil schwerer Behinderungen, einen Beruf zu erlernen, also eigenes Geld zu verdienen. Die Stiftungssumme war schnell aufgebraucht und so sprang der Bund ein. Seit 1997 zahlt er die Renten an die Geschädigten. Die betragen nach mehrfachen Erhöhungen heute zwischen 700 und 8.000 Euro, je nach Schwere der Schädigung.
Das hat Grünenthal überhaupt nie gerafft. Die haben die Verantwortung abgekauft sozusagen, indem sie das Geld einmal gegeben haben. Und dann war für sie das Thema erledigt.
Doch 2008 erfolgt ein Umdenken beim Contergan-Hersteller. Erstmals nach fast 50 Jahren treffen sich Vertreter von Grünenthal mit Contergan-Geschädigten. Kurz darauf leistet das Pharmaunternehmen eine freiwillige Zahlung in Höhe von 50 Millionen Euro und gründet 2012 eine eigene Stiftung zur Unterstützung von Betroffenen. Tom Hermes.
Der Fokus unserer Unterstützung ist, dass wir zum Beispiel Kosten übernehmen beim Umbauten von PKWs und wir unterstützen bei Baumaßnahmen Badezimmer, Küche. Da gibt es sehr viele Dinge, die das Leben erleichtern. Wir haben aber auch zum Beispiel das Angebot, dass Betroffene, die auf Reisen sind, sich begleiten lassen können und wir dann die Kosten für die Begleitperson übernehmen.
Wichtige Hilfen für die Contergan-Kinder von damals, die heute um die 60 Jahre alt sind und mit zahlreichen schweren Folgeschäden ihrer Behinderungen kämpfen müssen. Verschleißerscheinungen in Nacken und Rücken, Herz- und Kreislaufproblemen bis hin zu Infarkten und Schlaganfällen. Die Unterstützung des Bundes liegt derzeit bei rund 130 Millionen Euro jährlich.
Und wer hat es zahlen müssen? Letztendlich die Bürger dieses Landes, die Steuerzahler, die sind dafür aufgekommen. Und das ist doch das Verbrechen an uns alle.
Im Zeitzeichen erinnerte Ariane Hoffmann an die Auszahlung von 100 Millionen D-Mark an Contergan-Opfer heute vor 50 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.